SWR 2 Wissen.
Ich denke, da ist vielleicht noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, um den Menschen nahezubringen, dass eben Fisch letztendlich, was das tierische Protein angeht, die am nachhaltigsten zu erzeugende Ressource darstellt.
Wir fischen circa weltweit 20 Millionen Tonnen Kleinfische aus den Weltmeeren. Das sind vor allen Dingen Gewässer um die südamerikanischen Küsten, Peru und Chile, aber auch um Marokko. In den marokkanischen Gewässern wird intensiv auf Kleinfische gefischt. Und diese Kleinfische landen dann im Fischmehl. Und dieses Fischmehl wird zu 90% in der Aquakultur wiederverwendet als Fischfutter.
Wenn Sie die Mehrheit der Konsumenten sehen, und das geht von den Discountern in Deutschland bis zu den Kleinbauern in Mosambik, die zum ersten des Monats oder jeden Sonntag Fisch auf den Teller nehmen, die interessiert das eher weniger, die interessiert vor allem der Preis.
Fischers Fritze fischt im Treibhaus. Moderne Aquakultur schont Ressourcen. Von Rainer B. Langen.
Ein Treibhaus am Müggelsee in Berlin. Für die Ernte braucht der Mitarbeiter heute eine Leiter. 2-3 Meter hoch wachsen die Tomatenstauden an senkrechten Seilen aus einem Hydrokulturbeet. Es sind nicht die einzigen Pflanzen in diesem Treibhaus.
Wunderbar wächst Basilikum. Das ist also, wird über einen Meter hoch. Das ist also unglaublich, wie groß die werden. Wir haben auch schon rumexperimentiert mit Chili, was auch sehr gut kommt. Es gibt auch andere Gemüse an Kohlrabi und so und Salate, die natürlich da auch extrem gut eigentlich dann auch abwachsen.
Werner Kloas ist kein Gemüsebauer. Der Biologieprofessor vom Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei leitet eine der modernsten Versuchsanlagen zur Speisefischproduktion. Zwischen den Pflanzenreihen stehen kreisrunde, schulterhohe Wassertanks mit 30, 40 Zentimeter großen dunklen Fischen darin. Es sind Tilapien. Die springen schon mal gerne aus dem Wasser, wenn ein Mensch vorbeikommt. Das hat schon manchen Besucher ziemlich erschreckt, erzählt Werner Kloas.
Die wollen dann sich ein bisschen was schnappen und dann springen die natürlich immer gerne auch an der Oberfläche. Deswegen hat man auch immer hier abgedeckt mit einem Netz, damit eben kein Fisch da rausspringt.
Werner Kloas und sein Team wollen Speisefisch möglichst umweltschonend produzieren. Viel Fisch.
Wir haben jetzt 7 Milliarden Menschen. Es werden bis 2050 9 bis 10 Milliarden Menschen sein. Das heißt also auch der Hunger oder der Bedarf an hochwertigem tierischen Eiweiß wird weiterhin steigen.
Die Nachfrage nach Fisch wächst schon seit Jahren stetig. Statistisch gesehen verzehrt jeder Erdenbürger pro Jahr mehr als 18 Kilogramm Fisch. Das geht aus Daten des Ernährungsprogramms der Vereinten Nationen, FAO, hervor. Die Menge an wilden Fischen, die gefangen werden, verändert sich seit Jahren kaum noch. Mehr Fisch ist wohl kaum aus Meeren, Seen und Flüssen herauszuholen. Es sind vor allem Aquakulturfarmen, die den wachsenden Hunger auf Fisch stillen. Aquakultur ist seit mehr als 40 Jahren innerhalb der Lebensmittelproduktion der Zweig mit den höchsten Wachstumsraten.
Und die Fische brauchen Futter. Soldatenfliegen sind ganz schöne Brummer. 2 bis 3 Zentimeter sind sie lang. Und ihr Fluggeräusch erinnert an lästige Bremsen, die nach dem Stich fiese, juckende Quaddeln hinterlassen. Aber die Soldatenfliegen, die hier in großen Gasekäfigen ins Mikrofon brummen, interessieren sich nicht für Menschen, nicht einmal für Futter. Für sie geht es nur noch um eines.
Die paaren sich hier innerhalb von 2 Tagen in diesen Käfigen und 2 weitere Tage drauf legen die Weibchen ihre Eier in diese vorbereiteten Pappkartonwaben.
Dr. Andreas Stamer leitet am Forschungsinstitut für biologische Landwirtschaft im schweizerischen Frick die Forschungsgruppe für Aquakultur, also Fischproduktion in Zuchtfarmen. Was das mit den Fliegen zu tun hat? Aus den Eiern schlüpfen Fliegenmaden. Und aus denen entwickelt Andreas Stamer mit seinem Team ein neuartiges Futter für Speisefische, die in Aquakultur heranwachsen.
Immer mehr Menschen wollen Fisch essen. Und immer mehr Speisefisch wird in Aquakultur produziert. In Bassins an Land oder in Netzkäfigen im Meer. Aber der Druck auf die Bestände wildlebender Fische in den Meeren bleibt bestehen. denn viele Aquakulturfische müssen mit Fischmehl gefüttert werden.
Wir fischen circa weltweit 20 Millionen Tonnen Kleinfische aus den Weltmeeren. Das sind vor allen Dingen Gewässer um die südamerikanischen Küsten, Peru und Chile, aber auch um Marokko. In den marokkanischen Gewässern wird intensiv auf Kleinfische gefischt. Und diese Kleinfische landen dann im Fischmehl. Und dieses Fischmehl wird zu 90% in der Aquakultur wiederverwendet als Fischfutter.
Nach den jüngsten Zahlen der Welternährungsorganisation FAO holten Fischer 2012 annähernd 83 Millionen Tonnen Fisch und Meeresfrüchte aus den Meeren. Und fast ein Viertel davon diente als Fischfutter für die Aquakultur.
Das ist irgendwo eine paradoxe Situation.
Fest steht, mit Fisch lässt sich der Appetit auf tierisches Eiweiß deutlich effizienter stillen als mit Geflügel und Schweinen, erläutert Werner Kloas in Berlin.
Wenn Sie mehr Schwein und mehr Geflügel produzieren, dann produzieren Sie auch pro Kilo Biomasse wesentlich mehr CO2. Sie verbrauchen wesentlich mehr Futterressourcen. Sie können mit einem Kilo Futter, über den Daumen gepeilt, ein Kilo Biomasse Fisch herstellen. Sie brauchen beim Hühnchen ungefähr 2 Kilo Futter, beim Schwein 3 Kilo. Allein schon diese Rechnung sagt, wenn ich jetzt mehr auf Huhn und Schwein umsteigen würde, dann verbrauche ich wesentlich mehr Futterressourcen. Die muss ich auch erstmal produzieren.
Mit wenig Futter lässt sich also in Aquakultur viel tierisches Eiweiß produzieren. Zudem ist Fisch leicht verdaulich und gut für die menschliche Gesundheit. Das heben Ernährungswissenschaftler immer wieder hervor. Fisch hat wenig Kalorien und das Fleisch einiger Meeresarten soll zudem noch günstige Wirkungen auf Herz und Gefäße entfalten. Das sind die positiven Seiten. Aber es gibt auch Schattenseiten. Viele Fischfarmen verursachen große Umweltprobleme. Antiparasitenmedikamente und Antibiotika gelangen in Bäche und Flüsse oder, wenn die Tiere in großen Käfigen auf See gehalten werden, ins Meer. Oder wertvolle Lebensräume werden für Aquakulturteiche zerstört. Wenn für Garnelenfarmen Mangrovenwälder an den Küsten gerodet werden, geht damit nicht nur eine große Artenvielfalt verloren. Die Küsten verlieren auch einen natürlichen Schutz vor Erosion bei Tsunamis oder Sturmfluten.
Aber Aquakultur funktioniert auch mit viel geringerer Umweltbelastung.
Wenn sie nachhaltig gestaltet wird, die Aquakultur, dann ist sie die Lösung oder trägt sehr wohl zur Lösung bei, eben um die menschliche Ernährung sicherzustellen.
Nachhaltig heißt, Nährstoffe, Wasser und Energie werden bestmöglich genutzt, natürliche Ressourcen, soweit es geht, geschont. Das Wasser mit den Ausscheidungen der Fische ist in so einem Prozess nicht einfach unerwünschter Abfall.
Stand der Technik ist mittlerweile dann, dieses weiter zu nutzen in der Aquaponik. Das heißt, ich habe einen Aquakulturkreislauf und das Wasser, was ich da eben auch jeden Tag weiter abgeben muss, das gebrauchte und mit Nährstoffen belastete Wasser, gebe ich dann einfach in eine Hydroponikanlage rein, um dann eben in einem Gewächshaus dann entsprechend Gemüse oder Früchte zu erzeugen.
Im Treibhaus läuft das Wasser aus den Fischtanks durch verschiedene Filterstufen. Die filtern grobe Partikel heraus. Außerdem leben dort Bakterien. Die sind sehr wichtig. Denn sie wandeln Ausscheidungen der Fische in wertvolle Pflanzennährstoffe wie Nitrat und Phosphat um. Mit diesen Nährstoffen fließt das Wasser dann in die Gemüsebeete. Es sind sogenannte Hydroponiksysteme. Das heißt, die Pflanzen schlagen ihre Wurzeln in Pakete mit Steinwolle. Die werden mit aufbereitetem Wasser aus den Fischbecken getränkt. Und selbst das Wasser, das die Pflanzen verdunsten, geht im Fischtreibhaus am Berliner Müggelsee nicht verloren.
Der beste Stand der Technik ist dann, wenn ich dann diesen Wasserdampf dann wieder in einem Gewächshaus rekondensiere, kann ich dieses Wasser wieder vorne in die Aquakultur reingeben. Und damit sind diese Systeme mittlerweile bei weit weniger als 3% am Tag des Haltungsvolumens, was da eben gebraucht wird. Beziehungsweise sind wir schon in der Lage, sogar auf ungefähr auf 1% des Haltungsvolumens am Tag zu kommen.
Das bedeutet, Werner Kloas und seine Treibhausfischer vom Müggelsee brauchen auf einen Kubikmeter Wasser, in dem die Fische gehalten werden, nur weniger als 10 Liter Frischwasser am Tag nachzufüllen.
Das ist verschwindend wenig, wenn man es zum Beispiel mit einer Forellenzucht vergleicht. In einem Forellenzuchtteich muss das gesamte Wasser 5 bis 6 Mal am Tag erneuert werden.
Das Verfahren der Berliner Forscher schont zudem Ressourcen bei der Gemüseproduktion, vor allem wenn es um große Massen geht.
Wenn Sie die spanischen Hauptanbaugebiete für Tomaten, die meisten Tomaten auch in Deutschland, die im Freiland angebaut werden, kommen aus der Gegend um Almeria. Und die brauchen im Schnitt 184 Liter Wasser, um ein Kilo Tomaten herzustellen. Da gibt es 5 Ernten und was die in dieser Gegend machen, ist, dass sie eben, weil es doch wenig Niederschläge hat, muss beregnet werden. Und das heißt, die Spanier nehmen dann Grundwasser und das Grundwasser wird dann verregnet auf den Feldern, aber die Grundwasserspeicher sind natürlich auch endlich und es ist mittlerweile so, dass da eben in den Grundwasser leider dann das Brackwasser reingeht aus dem Meer. Das heißt, das kann man jetzt schon ausrechnen, dass in 10, 15 Jahren bei einem weiteren Verhalten in dieser Richtung wird das Grundwasser nicht mehr nutzbar und ich kann dort überhaupt nichts mehr anbauen auf diese Art und Weise.
Die Tomatenfelder von Almeria in Spanien und Gemüseäcker in vielen anderen Teilen der Welt könnten aber auch ein guter Standort für Fischtreibhäuser sein.
In einem Gewächshaus mit relativ robuster Technik kann ich ein Kilo Tomaten statt eben wie im Freiland mit über 180 Litern pro Kilo, kann ich die mit 30 bis 50 Liter pro Kilogramm produzieren. Das heißt, ich habe also, wenn es gut läuft, eigentlich nur noch ein Sechstel des Wassers notwendig und ich kann das auch ungefähr auf einem Fünftel der Fläche machen. Wenn ich zusätzlich noch eine Aquakultur vorne dran setze, spare ich mir Dünger und ich habe eben die Doppelnutzung des Wassers auch mit Fisch und Tomate. Das wäre eigentlich das, wo es eigentlich hingehen muss.
Weniger Wasser, weniger Treibhausgase. Gemüse könnte man gleich noch mit anbauen. Und für die Fischproduktion werden viel weniger Ressourcen gebraucht als für die Mast von Rindern, Schweinen und Hühnern. Deren Futter muss auf großen Flächen angebaut werden. Die fehlen dann für die Produktion pflanzlicher Nahrung, die Menschen sofort essen könnten. Außerdem müssen für das Tierfutter Traktoren, Lastwagen und Schiffe fahren, die viel Kohlendioxid freisetzen. Da sieht die Bilanz der Aquakultur viel besser aus.
Trotzdem ist gerade das Futter ein Problem bei der Aquakultur, erläutert Andreas Stamer in seiner Versuchsanlage in Frick in der Schweiz.
Seit einigen Jahrzehnten füttert man Nutzfische oder Speisefische mit im Prinzip mit Hochleistungsfuttermitteln, ähnlich wie in der intensiven Kälbermast oder in der intensiven Rinderzucht auch. Und diese Hochleistungsfuttermittel bestehen aus Getreidemehlen, aus Fischmehl, aus Soja. Also alles sehr wertvolle Proteinträger.
Viel zu schade, um damit Fische zu füttern.
Wir möchten diese wertvollen Proteinträger, die teilweise entweder direkt in der Konkurrenz zur menschlichen Ernährung stehen, also zum Beispiel das Soja, oder die eben einen doch recht negativen Einfluss haben auf ökologische Systeme wie die Weltmeere, was das Fischmehl angeht. Diese Proteinträger möchten wir durch unproblematischere Proteinträger ersetzen und ein solcher wäre eben ein Insektenmehl.
Andreas Stamer und sein Team am Forschungsinstitut für biologischen Landbau machen statt Fischfutter erst einmal Futter für Fliegenlarven. Der Forscher nimmt den Deckel von einem kleinen Plastikfass ab. Darin eine graubraune Pampe mit Bröckchen. Der Forscher lässt ein bisschen davon in die Tonne tropfen.
Ja, das sind zerkleinerte Speisereste, wie sie von Entsorgungsbetrieben, von Restaurants und auch von Catering-Betrieben eingesammelt werden. Das landet normalerweise auch in der Konsistenz in Biogasanlagen. Das heißt, das ist klein geschnittenes Lebensmittelmaterial jeglicher Herkunft.
Das ist das Futter für die Fliegenlarven. Die wuseln gleich nebenan in einem gut temperierten Raum. Zigtausende von ihnen leben auf den Böden großer Kisten.
Ja, das sind unsere Produktionsmodule, die sind jeweils circa einen Quadratmeter groß in der Grundfläche. Und da geben wir eben die Larvenstadien so nach circa 8 bis 10 Tagen, nachdem sie aus dem Ei geschlüpft sind, hinein. Und da können wir dann große Mengen an Futtersubstrat zufügen. Die werden täglich gefüttert und wachsen dann innerhalb weiterer 15 bis 18 Tage dann bis zur Erntereife.
Ernte bedeutet, die Maden werden durch Kälte getötet und dann weiterverarbeitet. Am Ende bleibt ein Mehl übrig, das in Futterpellets eingemischt wird, wie sie herkömmlich in der Fischmast verwendet werden. Lebensmittelabfälle als Futter für die Maden gibt es genug.
Das sind europaweit Millionen Tonnen an Lebensmitteln, die weggeworfen werden und sehr, sehr viel tatsächlich auch Material, das erst gar nicht in den Handel gelangt. Gerade im Obstbau ist das ja bekannt, dass der Apfel die Normgröße nicht hat oder das Aussehen nicht oder zu viel Ernte in einem Jahr, in einem guten Jahr tatsächlich dann vorliegt. Und damit der Marktpreis gehalten wird, wird halt lieber ein Großteil oder ein Teil dann wirklich kompostiert, anstatt zu verkaufen.
Andreas Stamer und sein Team verwenden als Madenfutter nur hochwertiges organisches Material.
Zurzeit ist es generell so, dass rein rechtlich erlaubt nur vegetarisches Material in Frage kommt. Das heißt also wiederum aus der Lebensmittelindustrie, Nudelreste, Teigwaren, Gemüseabfall. Da fällt einiges an. Das sind auch Millionen von Tonnen im deutschsprachigen Raum. Da sehe ich große, große Möglichkeiten, an Stoffvolumina ranzukommen.
Lebensmittelreste, Fliegenmaden, Madenmehl, Fischfutter. So sieht also vielleicht in Zukunft die Nahrungskette in der Aquakultur der Schweizer Forscher aus. Noch ist das alles im Versuchsstadium. Noch gibt es keine Fische zu kaufen, die das neue Futter, sogenanntes Hermetia-Mehl, gefressen haben. Aber es bekommt ihnen offensichtlich.
Wir hatten in den letzten 3 Jahren Versuche gemacht an Forellen. Und wir konnten insgesamt in so eine Futtermischung 30% von unserem Insektenmehl einbringen. Das heißt, 30% der Gesamtmenge war Hermetia-Mehl. Und dadurch konnten wir fast die Hälfte des üblicherweise eingesetzten Fischmehls ersetzen. Und mit dieser Futtermischung haben wir dann mit einem Profi hier in der Schweiz, professioneller Futterhersteller, ein Kraftfutter entwickelt und haben das so eingestellt, dass es vom Kaloriengehalt und vom Stickstoffgehalt, Proteingehalt, gleich war wie ein Vergleichsfutter. Wir hatten dann an insgesamt 18.000 Forellen, waren das, glaube ich, dieses Material, diese zwei Futtersorten verfüttert und haben in der Wachstumsleistung der Fische und in der Produktqualität keinerlei signifikante Veränderung gesehen. Und qualitativ vom Geschmack her, wir hatten eine große Verköstigung gemacht, eine Degustation an 18 Probanden und da waren keine Unterschiede zu merken.
Madenmehl scheint Fischen zu schmecken. Die Fische schmecken Menschen. Und Futtermittelhersteller sind sehr an dem Mehl interessiert.
Es gibt weltweit mindestens 2 große Firmen, die auf den Markt könnten. Wirklich im 3-4-stelligen Tonnenbereich.
Aber es gibt dann noch eine große bürokratische Hürde. Futter mit Insektenmehl ist nur für Heimtiere erlaubt.
Fische in der Aquakultur sind selbstverständlich Nutztiere. Der Gesetzgeber lässt zurzeit das Material als Einsatz für Futtermittel für Nutztiere nicht zu.
Das hängt mit den BSE-Skandalen der 80er und 90er Jahre zusammen. Damals waren Tiermehle verfüttert worden. Sie waren mit dem Erreger des Rinderwahnsinns verunreinigt und verbreiteten die Tierseuche. Verzehr von BSE-verseuchtem Rindfleisch löst beim Menschen vermutlich die tödliche neue Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit aus.
Das sind durch Verfahrensfehler und durch nicht eingehaltene Hygieneprotokolle ja wirklich katastrophale Unfälle passiert. Und die Angst vor der Verbreitung von Krankheiten, die aus der falschen Verarbeitung von Tiermehlen stammen, die trägt dazu bei, dass da ganz, ganz strikte Reglements bestehen.
So müssten alle Tiere, die für Futtermehl in Frage kommen, in einem Schlachthof verarbeitet werden, damit die Einhaltung der Hygiene kontrolliert werden kann, erläutert Andreas Stamer.
Aber schlachten Sie mal eine Made. Das geht eben nicht. Maden werden einfach abgetötet durch Kälte und dann verarbeitet.
Außerdem werde das Material im Lauf der Herstellung des Madenmehls getrocknet, mehrfach erhitzt und hohem Druck ausgesetzt, sodass eventuell enthaltene Keime abgetötet werden, sagt der Forscher.
Es ist ganz wichtig, dass hoffentlich sehr bald die Erkenntnis Einzug hält in den Gremien auf EU-Ebene, aber auch in den nationalen Gremien, dass man eben einfach die Insektenproduktion von der Nutztierhaltung doch getrennt sieht, dass man da unterschiedliche Maßstäbe anlegen kann. Selbstverständlich ist die Einhaltung von Hygienemaßnahmen, die notwendig sind, ist natürlich nachvollziehbar. Das ist gar keine Frage. Wir werden niemals anstreben, dass wir diese Insektenkulturen zum Beispiel mit Gülle oder mit Mist oder sowas füttern. Das geht nicht, da bin ich völlig d'accord.
Beim Fischmehl wird vermutlich auch der Markt die Suche nach Alternativen beschleunigen. Denn Fischmehl wird knapp und damit stetig teurer, seit Jahren.
Zwischenfazit: Aquakultur ist möglich mit geringem Einsatz an Wasser, sehr wenig Abwasser. Man kann gleichzeitig sogar noch Gemüse produzieren. Und vielleicht geht es bald auch ohne Fischmehl als Futter.
Aber wie geht es den Fischen dabei? Muss man da nicht Antibiotika ins Wasser pumpen, damit sich keine Krankheiten ausbreiten?
Das ist ein alter Irrglaube, der eigentlich von der Aquakultur von vor 30 Jahren befeuert wurde. Da wurde in Norwegen schon mal prophylaktisch, ein Lachs ist sehr teuer, und da wurde prophylaktisch, wurden da Antibiotika eingesetzt. Das ist heute nicht mehr der Fall. Selbst in der sehr intensiven Lachszucht sind die Antibiotikaverbräuche ungefähr auf 2% von dem, was damals eingesetzt wurde, runtergefahren. Und wenn man es vergleicht mit dem, was bei Huhn und Schwein zulässig ist, dann ist es im Bereich insgesamt von 10-20% vergleichbar, was überhaupt eingesetzt wird.
Im Tomatenfischtreibhaus von Werner Kloers in Berlin stehen nicht nur die Pflanzen dicht an dicht. In den Becken haben die Fische viel Gelegenheit, auf Tuchfühlung zu gehen. Bei Hühnern und Schweinen hat Massentierhaltung gerade wegen des Gedränges in den Ställen einen schlechten Ruf. Für die Fische jedoch trägt es offenbar zum Wohlbefinden bei, erläutert der Zoologe.
Die Erkenntnisse einer nachhaltigen Aquakultur belegen eigentlich auch, dass man den Fisch relativ eng halten kann. Das ist auch von Fischart zu Fischart unterschiedlich. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie den Fischen zu viel Platz lassen, dann fangen die oftmals an, territoriale Kriege, Kämpfe auszufechten, und dann geht es denen ganz schlecht, dann sind sie alle gestresst.
Zu viel Platz ist also gar nicht gut für Fische in der Aquakultur.
Wenn man sie enger zusammenpackt, gibt es dann meistens ein Schwarmverhalten, und dann sind die auch, das sind also auch eigene Untersuchungen, die wir gemacht haben, dann sind die Cortisolspiegel, also das Stresshormon Cortisol, das gleiche wie bei uns, die gehen dann ganz schön runter, weil sie sich sozusagen im Schwarm wohlfühlen. Das heißt, Ziel einer nachhaltigen Aquakultur ist also, das Tierwohl im Auge zu behalten und die Tiere nicht dichter zu halten, als eben sozusagen der Stresshormonspiegel dann eben auf dem möglichst niedrigsten Niveau ist.
Weniger Stress schlägt sich bei den Fischen auch in der Gesundheit nieder.
Wenn Sie den Fisch halten und unter solchen Bedingungen, die eben wirklich der Tiergerechtigkeit dienen, dann haben Sie auch keine Notwendigkeit, Medikamente, Antiparasitika oder Antibiotika einzusetzen. Also wir setzen bei uns seit Jahren eigentlich keine Antibiotika ein, und es ist auch nicht notwendig.
Das bedeutet, nachhaltige Aquakultur funktioniert umso besser, je besser es den Fischen geht. Es könnte also losgehen.
Erforscht ist es zum großen Teil schon. Das heißt, man hat die Chance, das so zu machen. Der Markt reagiert auch schon. Aber es ist eine gewisse Verzögerung natürlich von dem, was erforscht ist und dem, was dann umgesetzt ist. Das ist einfach Angebot und Nachfrage, beziehungsweise auch, was der Verbraucher sich wünscht. Und ich denke, da ist vielleicht noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, um eben den Menschen nahezubringen, dass eben Fisch letztendlich, was das tierische Protein angeht, eigentlich tierisches Eiweiß eigentlich die am nachhaltigsten zu erzeugende Ressource darstellt.
Und die Nachfrage nach Fisch wächst von alleine.
Es gibt mehr Menschen und mehr Menschen, die auch mehr Fisch essen. Das heißt also, die Essensgewohnheiten der Menschen ändern sich. Das ist getrieben durch Urbanisierung. Das ist getrieben durch wachsendes Einkommen, dass Leute sich leisten können, Fisch zu essen. Das ist gerade der Fall in den Entwicklungsländern. Wir haben den starken Fortschritt gesehen und die Entwicklung in Asien, in Lateinamerika, auch in Afrika über das letzte Jahrzehnt. Und die Folge ist, dass also die Nachfrage an Fisch enorm gestiegen ist und sie letztlich nicht befriedigt werden kann durch den Wildfang.
Der Ökonom Christoph Ewart ist mit der Lage in Entwicklungsländern besonders vertraut. Er hat jahrelang in Afrika für die staatliche deutsche Förderbank DEG Invest gearbeitet. Sie ist Teil der Entwicklungshilfe. Für Christoph Ewart ist die Aquakultur ein unterschätzter Industriezweig, der auch in Afrika vielen Menschen Nahrung und Arbeit geben kann. Seine Bank hat Millionen Euro in Aquakulturunternehmungen investiert. Dabei sei es auch um die Förderung sozialer und ökologischer Standards und der Nachhaltigkeit gegangen. Aber wird sich Nachhaltigkeit in der Aquakultur auch weltweit durchsetzen?
Ich glaube, es ist klar festzuhalten, dass die Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Aquakultur global gesehen noch nicht sehr groß ist. Und das ist auch leicht verständlich, wenn man sich anguckt, warum das so ist. Und zwar ist es letztlich eine Kostenfrage. Es gibt natürlich Konsumenten, gerade in Deutschland, in Europa, in den USA, die sind nicht nur sehr gebildet oder sie haben ein anderes Verständnis von Konsum, sondern sie haben auch das nötige Geld, um höherpreisige Produkte zu kaufen, wenn dafür auf Dinge wie Medikamente oder Wachstumshormone etc. verzichtet werden. Das ist letztlich eine Kostenfrage. Wenn Sie die Mehrheit der Konsumenten sehen, und das geht von den Discountern in Deutschland bis zu den Kleinbauern in Mosambik, die zum ersten des Monats oder jeden Sonntag Fisch auf den Teller nehmen, die interessiert das eher weniger. Die interessiert vor allem der Preis.
Niedriger Preis funktioniert nur bei niedrigen Produktionskosten.
Da, wo der Fisch billig produziert wird, da wird nicht auf Nachhaltigkeit geachtet, sondern da wird produziert auf Teufel komm raus. Und ob dann da irgendwie die Umwelt Not leidet oder nicht, ist dort erstmal egal. Es geht also da nur um den kurzfristigen Profit, der aber nachhaltig und langfristig dann eben nicht möglich sein wird.
Aber das ist für Werner Kloas kein Grund für Pessimismus. Im Gegenteil. Die nachhaltige Produktion in den Fischtreibhäusern werde jetzt erst recht gebraucht, erläutert er.
Ich glaube, da ist auch von Forschungs- und von Regierungsseiten und so weiter, auch von der Politik her, das ist angekommen, dass man eben nicht woanders produziert und dort die Umweltsünden dann einfach den Leuten belässt, sondern dass man sagt, okay, das muss eine nachhaltige Entwicklung geben.
Technik und Know-how stehen bereit.
Das heißt nicht nur das, was sie hier bei uns selbst aufbauen, was natürlich wünschenswert ist, weil wir dann keine Transportwege mehr haben, sondern auch regional unsere eigenen Fisch und auch Gemüse und Früchte erzeugen, eben vor Ort. Das bringt natürlich auch nochmal eine Entlastung, eben kurze Transportwege.
Und die Technik und das Wissen, wie man so eine Gewächshausanlage mit Fisch- und Gemüseproduktion betreibt, lassen sich auch exportieren.
Das ist eigentlich das, was man unter Green Economy versteht. Hier in Deutschland sozusagen die Bioökonomie und auch die Nachhaltigkeit selbst bedienen als Vorreiter. Wir haben wenig Aquakultur in Deutschland, aber wenn wir sie ausbauen und wir bauen sie nachhaltig aus, sind wir ein wunderbares Paradebeispiel, wie es in der Zukunft dann eigentlich auch tatsächlich sein soll unter Nachhaltigkeitsaspekten.